Jetzt haben wir echt viel gehört und ich habe schon so einen Kopf von lauter Bekanntgaben. Und jetzt fängt mein erster Teil an. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und ihr habt das Glück, heute jemanden kennenzulernen, und zwar ist es der Levi. Der Levi ist als Jude geboren, hat einen bisschen außergewöhnlichen Beruf als Jude, und zwar Zöllner. Ein Zöllner, der für den römischen Staat die Steuern eingetrieben hat. Und da hören wir jetzt schon so ein bisschen einen Konflikt, weil also Jude und Römer ist schon sehr schwierig und Jude und für den römischen Staat zu arbeiten, das trägt so einen Konflikt in sich. Ja? Und durch diesen Konflikt ist leider der Levi aus dem Leben so ein bisschen ausgeschieden. Er hat keinen Kontakt mit seiner Familie oder durfte diesen Kontakt nicht mehr haben. Er durfte nicht mehr in eine Synagoge gehen, wo er eben die Heilige Schrift, das Wort Gottes, hören hätte können. Er war ein Verstoßener. Er war reich an Geld und an Macht, aber arm im Herzen. Aber dieser Levi hat was Besonderes erlebt. Und da möchte ich euch jetzt die Geschichte aus der Bibel lesen, die in Lukas 5 steht. Viele von euch kennen die, aber ich möchte euch trotzdem vorlesen. Und es geschah an einem der Tage, dass er lehrte, und es saßen da Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus jedem Dorf von Galiläa und Judäa und aus Jerusalem gekommen waren. Und des Herrn Kraft war da, damit er heilte. Und siehe, Männer bringen auf einem Bett einen Menschen, der gelähmt war. Und sie suchten ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Und da sie nicht fanden, auf welchem Weg sie ihn hineinbringen sollten, wegen der Volksmenge, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegel hinab mit dem Bett in die Mitte vor Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten und die Pharisäer fingen an zu überlegen und sagten: Wer ist dieser, der solche Lästerungen redet? Wer kann Sünden vergeben außer Gott allein? Als aber Jesus ihre Überlegungen erkannte, antwortete er und sprach zu ihnen: Was überlegt ihr in euren Herzen? Was ist leichter zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf und nimm dein Bett und geh nach Hause. Und sogleich stand er vor ihnen auf, nahm auf, worauf er gelegen hatte, und ging hin in sein Haus und verherrlichte Gott. Und Staunen ergriff alle. Und sie verherrlichten Gott und wurden mit Furcht erfüllt und sprachen: Wir haben heute außerordentliche Dinge gesehen. Das hat nichts mit dem Text zu tun, ja? Was hat der Levi erlebt? Der Levi war tatsächlich in dieser Volksmenge. Er war da unterwegs. Er hat gemerkt, okay, alle laufen da hinterher, da muss ich mal nachschauen, was da los ist, so wie das alle damals sicherlich gemacht haben, und hat dieses Wunder miterlebt. Und als es vorbei war, müsst ihr euch vorstellen, hat sich die Menschenmasse aufgelöst und Levi ist wieder zurück zu seinem Arbeitsplatz gegangen. Aber in seinem Herzen hatte er die Fragen gehabt: Wie kann ein Mensch Sünden vergeben? Das ist doch überhaupt nicht machbar. Hätte ich auch diesen Glauben dieser Männer? Bin ich es wert, angeschaut zu werden? Als Zöllner, Verstoßener unter meinen Landsleuten, ausgeschlossen von der Gesellschaft? Ich kann mir vorstellen, dass er so in seinem Zollhaus da saß und dann nachgegrübelt hat. Der Alltag lief weiter. Aber das hat er in seinem Herzen getragen. Und der Bibeltext, um den es heute gehen soll, passiert direkt nach dieser Geschichte, die ich gerade vorgelesen habe. Und dann steht, und danach ging er hinaus, also Jesus, und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zoll sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Also Levi hat quasi dieses Erlebnis gehabt, geht zurück in sein Leben, in seinen Alltag und dann läuft Jesus direkt an ihm vorbei und fragt ihn oder sagt zu ihm, folge mir nach. Also ich meine, das muss man sich mal vorstellen, ja, es ist hier so ein Riesenevent und dann kommt Jesus in seinen Alltag rein. Und Levi trägt noch diese Fragen in sich, bin ich es wert, angeschaut zu werden? Jesus stellt diese Frage oder sagt, folge mir nach. Im Endeffekt sind es nur drei Worte, folge mir nach. Es ist keine so eine direkte Frage, es ist eigentlich so eine Aufforderung oder so eine Aussage. Und diese drei Worte, die können Levis Leben total auf den Kopf stellen. Und ich nehme mir jetzt raus zu sagen, Jesus hat es nicht nur zu Levi gesagt, sondern er spricht es in dein Leben rein. Er sagt zu dir, folge mir nach. Wir dürfen das einfach so lesen, als wenn es uns persönlich in unserem Leben betrifft. Und da steckt unglaublich viel Freiheit in den drei Worten. Eine Entscheidungsfreiheit, ein neues Leben, aber auch Ungewissheit, Angst, Unsicherheit. Was passiert denn dann? Es gibt eigentlich tausend Worte, mit denen man das beschreiben kann. Aber eine Antwort gibt es eigentlich nur zwei. Entweder man sagt ja oder man sagt nein zu diesem Folge mir nach. Und Jesus lässt diese freie Entscheidung, er lässt sie dir. Er lässt es einfach stehen, er lässt diese Freiheit. Er drängt dich nicht und will dich nicht überreden. Er fordert dich nicht. Er sagt einfach nur, folge mir nach. Unser Text, der steht am Anfang vom Lukas-Evangelium. Jesus ist 30 Jahre alt und ist gerade dabei, so Menschen in seine Nachfolge zu rufen, in seine direkte Nachfolge. Er hat gerade seinen Dienst begonnen, ist eigentlich auch noch gerade so am Anfang seiner Geschichte und fängt so an, dieses Handeln, was Jesus tut, dass das Wirkung zeigt. Jesus ist in unterschiedliche Städte unterwegs und er geht zu Menschen, die überhaupt keine edle Berufe haben. Also, wer weiß, zu wem er gegangen ist am Anfang? Genau, Fischer, hören wir. Zöllner, haben wir jetzt schon gehört. Und das dritte war die, wo die Netze weben. Die Netzmacher, was hast du gesagt? Das überfordert mich jetzt. Genau, ganz normale Berufe, keine Leute, die super studiert waren, die Pharisäer oder sonst irgendwelche Leute, sondern es waren Menschen, die, so wie wir, einfach da waren und ihr Leben gelebt haben. Ja? Wenn man jetzt den Zöllner mal anschaut, keiner von euch wird wahrscheinlich Zöllner sein, also ich gehe mal davon aus, wir kennen das auch nicht mehr als die Zöllner, wie wir es in der Bibel lesen, sondern als Zollbeamter. Da denkt man so ein bisschen, ja, Zollbeamter sorgt so für Recht und Ordnung hier. Und man hat ja auch so ein bisschen, ja, so einen respektvollen Umgang so mit der Staatsgewalt. Aber damals war das nicht so bei den Zöllnern. Die waren wirklich also verachtet. Und warum war das so? Die Zöllner waren nicht unbedingt die, die so ganz ehrlich waren, ja. Also die haben quasi Steuern eingesammelt und natürlich noch ein bisschen einen Zuschlag gemacht, in die eigene Tasche gewirtschaftet. Waren sicherlich auch nicht unbedingt, dadurch auch nicht ehrlich und ja. Und für die Juden waren die Zöllner quasi so ein immerwährendes Ärgernis, weil sie mussten quasi der römischen Obrigkeit Steuern zahlen und das hat sie schon die ganze Zeit angenervt. Ja? Und es war nicht so wie bei uns, wo man sagen kann, das war halt ein Teil und der ist abgezogen von deinem Bruttoeinkommen und das siehst du dann wahrscheinlich eh nicht mehr und es reicht dann immer noch, sondern es war ein Riesenbatzen Geld, was sie zahlen mussten. Und für manche hat es dann eben auch nicht mehr gereicht zum Leben. Die Zöllner waren quasi jeder Anerkennung unwürdig. Und im Neuen Testament haben wir so zwei Dinge, wo die Zöllner und die Sünder quasi auf einer Ebene sind. Die werden oft in einer Einheit erwähnt. Es war einfach eine sozial geächtete Gruppe. Und Zöllner ist ja quasi ein Beruf. Und das muss ich jetzt kurz lesen, weil das kann ich nicht auswendig. Das heißt, Sünder waren diejenigen, deren tägliche Beschäftigung, quasi auch ihr Beruf, sie kultisch unrein machten. Und das würde bedeuten, dass Sünder aus dem jüdischen frommen Leben ausgeschlossen waren. Das hört sich nett an, aber wenn wir jetzt ein bisschen tiefer gehen, dann kann man sagen, sie durften bei keine Feste dabei sein, keine Feiertage, Familienzusammenkünfte waren miteinander nicht mehr möglich. Und das ist schon irgendwie krass, wenn man geboren wird in eine Familie rein, die sich dann total absplittert von einem. Ich sage, nee, sorry, aber weil du diesen Beruf gewählt hast, kann und darf ich jetzt nichts mehr mit dir zu tun haben. Also da ist überhaupt gar kein zwischenmenschliches Verhalten oder ja, mehr möglich. Und der Glaube an sich war auch sehr schwierig, weil sie durften quasi auch also nicht mehr in die Synagoge gehen. Und wie viele von euch ja wissen, war das die einzigste Möglichkeit, überhaupt zum Wort Gottes zu kommen. Ich habe das jetzt mal kurz so aufgeschrieben. Wir haben auf der einen Seite das sündige Verhalten, was jetzt ein bisschen gleichgesetzt ist von den Zöllner, und auf der anderen Seite die Gebote und die Reinheit Gottes. Und da dazwischen habe ich diesen fetten Balken gemalt, dass man einfach erkennen kann, okay, diese zwei Dinge können einfach nicht zusammenkommen. Ja? Es war ein Unding, dass Menschen, die sich dafür entschieden haben, mit dem jüdischen Leben zusammenkommen konnten. Doch jetzt haben wir diesen Jesus. Jesus war so ganz anders. Das Verhalten von Jesus war anders. Jesus geht auf dieses Haus zu, geht direkt auf Levi zu und hält überhaupt gar keinen Abstand. Er hat gar keine negative Haltung. Er hat gar keine schlechten Gedanken von Levi. Nee, er macht sogar noch was anderes. Er schaut Levi direkt in die Augen. Und er sieht ihn. Und er sieht auch dich. Er sieht in Levis Herz rein und er sieht auch in dein Herz rein. Er sieht deine geheimen Wünsche, deine Fragen. Er sieht auch deine Träume. Und er sieht in das Herz von Levi und spricht dennoch, genau deshalb, folge mir nach. Und wenn ihr jetzt mal an euch denkt, müsst ihr euch selber fragen, hat Jesus dich jemals aufgefordert und gefragt, folge mir nach? Hat dich diese Frage persönlich mal angesprochen? Weil Levi steht hier unweigerlich für jeden Menschen. Und es würde für Levi und dich bedeuten, wenn du deine Antwort auf diese Frage findest, blindes Vertrauen zu Jesus, altes Loslassen, sich auf Neues und Ungewisses einlassen und gehen und folgen. Wie entscheidet sich Levi? War Levi wirklich bereit, dieses Leben, das er gehabt hat, hinter sich zu lassen? Ich meine, das wird ja für ihn ein Riesenschritt sein, ja. Man muss sich vorstellen, man hat Geld, man hat diese Macht, man hat diese Stellung in der Gesellschaft. Für die Juden war das natürlich eine schlechte Stellung. Aber sonst, ich stelle mir vor, der hat ein Riesenhaus, wo er sich einfach alles leisten kann. Und das soll er jetzt loslassen für Jesus, den er gar nicht kennt. Das ist eigentlich so ein Verzicht auf ganzer Linie. Und es wird sicherlich auch sehr viele Probleme mit den Römern auslösen. Ich meine, wenn man sich dafür entscheidet, sein Leben loszulassen, geht man ja auch davon aus, dass sich was verändert. Und ich möchte euch jetzt kurz einladen, eure Augen zu schließen. Nicht zu gucken, was der rechte und linke Nachbar macht, weil wenn ihr die Augen zu habt, seht ihr es eh nicht. Und euch mal darauf einzulassen, Jesus Augen zu sehen. Stell dir vor, dass Jesus dir direkt in die Augen sieht. Er sieht dein Herz, deine Ängste, deine Sorgen, deine Nöte. Er sieht auch deine Freude, deine Aufregung. Er sieht deine Gelassenheit. Jesus schaut dir in die Augen. Und Jesus sagt zu dir, ich liebe dich. Folge mir nach. Ich sehe dich. Und wenn es dein Herz erreicht, so hat es auch Levis Herz erreicht. Und Levi konnte nicht anders als Ja sagen. Ja zu diesem Jesus. Ja zu deinen Augen, ja zu diesem Ich liebe dich. Im Text könnt ihr weiterlesen. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi wird einer der 12 Jünger Jesu. Mit dieser Entscheidung. Levi fasst diese Entscheidung und bei der Entscheidung gibt es einfach kein Zurück mehr. Er will diese Veränderung in seinem Leben und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Also nicht nur ein kleiner Teil, sondern er verließ sein ganzes Leben. Das, was ihn bisher festgehalten hat. Und das Aufstehen ist ja auch so ein Zeichen dafür, vom Tun, also nicht vom faulen Rumliegen und vom Weitermachen und was sonst halt war, auch keine Trägheit, sondern er steht auf und macht, so wie wir es hier lesen. Diese bewusste Entscheidung und er folgt Jesus nach. Ja, warum tut Levi das denn? Ich meine, er hat ja Jesus quasi noch gar nie kennengelernt. Ja? Er saß da in seinem Zollhäuschen, geht der Menschenmasse hinterher, sieht diese Situation, dass Jesus diesen Gelähmten heilt, läuft wieder zurück und Jesus kommt und sagt, folge mir nach. Also wenn man das mal vom Menschenverstand her sagt, denkt man ja, es geht ja gar nicht. Wie soll das funktionieren? Das heißt, es muss ja so ein Feuer gewesen sein und so eine Energie gehabt haben. Unglaublich. Aber es ist tatsächlich so, wenn ihr Jesus kennenlernt und begeistert seid von ihm, dann müsst ihr das einfach tun. Da könnt ihr nicht sitzen bleiben. Dann wollt ihr das. Und wenn Jesus Augen euch anschauen und es gesehen haben und gesagt haben, ich liebe dich und das seht, dann wollt ihr das tun. Und sicherlich ist in Levis Leben nicht alles perfekt gelaufen danach. Und es wird auch in deinem Leben nicht alles perfekt laufen, wenn ihr wirklich den Schritt geht und euch auf Jesus einlasst. Aber ihr dürft euch immer wieder zurückerinnern an diese Augen, die ihr gesehen habt. Und gemeinsam mit ihm dürft ihr unterwegs sein. Und wenn wir nochmal auf Levi zurückkommen, dann habe ich zum ersten Mal verstanden in diesem Text, also ich habe das, die Geschichte gekannt, so wie ihr wahrscheinlich auch, aber mir war gar nicht bewusst, wer dieser Levi denn eigentlich war. Ja? Manche wissen es vielleicht, aber da ich so ein bisschen dann hin und her geswitcht bin zwischen den Bibelstellen, habe ich auf einmal gesehen, ja sag mal, der Levi hat ja noch einen anderen Namen, und zwar, der Name von Levi ist auch Matthäus. Und Matthäus ist tatsächlich der Schreiber vom Matthäusevangelium. Und das finde ich ja noch unfassbarer, dass Levi so begeistert war, dass er diesen Schritt gegangen ist, mit Jesus unterwegs zu sein, dann mit ihm ein paar Jahre unterwegs ist und nach Jesu Tod anfängt, alles aufzuschreiben, was er erlebt hat mit diesem Jesus. Also es war ihm so ein Herzensanliegen, dass er gesagt hat, ich kann gar nicht anders. Ja? Und jetzt dürfen wir heute noch von Matthäus lesen, was Jesus damals alles getan hat. Und das finde ich so genial, da kann man eigentlich nur Halleluja, preis den Herrn, sagen, weil wenn das die Folge ist, sich für Jesus zu entscheiden, dass das dabei rauskommt, ist doch genial. Und das wollen wir jetzt auch tun, weil wir miteinander Lieder singen. Und wie wir gerade gesungen haben, dieses Ich kann nicht anders als dich anbeten, ging Levi, geht's im Text weiter mit. Und Levi richtete ihm ein großes Mahl zu in seinem Haus und viele Zöllner und andere saßen mit ihm zu Tisch. Also, Levi steht auf, folgt Jesus nach. Und das Nächste, was wir sehen, ist, hey, er macht eine Riesenparty, ja? Er macht sein Haus auf, gibt sicherlich mega gutes Essen. Er lädt seine Freunde ein, er lädt seine Arbeitskollegen ein, er lädt Jesus ein und die Jünger. Und alle sitzen zusammen an einem Tisch. Also alle, ja? Eigentlich was, was gar nicht geht. Die Zöllner, also Arbeitskollegen, und Jesu, Jünger, die alle jüdisch waren, trägt ein bisschen einen Konflikt, aber ich glaube, die hatten einfach eine gute Party. Zumindest lese ich das jetzt hier aus diesem Text raus, dass die jetzt nicht irgendwie verstritten waren, oder? Ja, sondern die hatten echt Spaß miteinander. Und Levi hat diese Augen vor sich, die Augen Jesu, mit diesem liebenden Blick. Und er lässt, die lassen Levi einfach nicht los und deswegen muss Levi rausgehen, ja? Er muss seine Freunde einladen. Er will, dass sie auch von diesem Jesus erfahren. Und dass sie auch diesen Blick erleben dürfen. Und er schämt sich überhaupt nicht für Jesus, sondern er ist begeistert. Und wenn ihr von irgendwas begeistert seid, könnt ihr euch nicht gleichzeitig schämen, ja? Das geht überhaupt nicht. Weil dann erzählt ihr und dann seid ihr Feuer und Flamme und berichtet stolz und die andere, das schwappt so über, ja? So eine Freude. Natürlich geht er auch ein großes Risiko ein, weil er weiß ja gar nicht, was die sagen. Es könnte ja auch sein, dass er verspottet wird. Aber es ist ihm ganz egal. Und ist das nicht in meinem und deinem Leben auch die Gefahr, dass ihr, wenn ihr begeistert von Jesus erzählen wollt, dass ihr zuerst mal so eine Hemmschwelle habt, ja? Ich will mich jetzt nicht hier outen. Oder ist es nicht oft so, dass man eher so hinter verschlossener Hand irgendwie vielleicht noch irgendwas flüstert oder sagt, naja, vielleicht ist die ja auch zufällig oder derjenige Christ, dass man miteinander unterwegs ist. Es birgt schon sehr viel Gefahren, auch Jesus weiterzuerzählen. Aber das war in diesem Fall bei Levi nicht dran. Und deshalb finde ich, dass wir Levi wirklich als Vorbild nehmen können. Lass uns Levi ein Vorbild sein, mit diesem Feuer und Flamme für Jesus zu sein und den Mund aufzutun. Einfach einzuladen, Und was die Leute dann damit machen, liegt gar nicht in meiner und in deiner Hand. Und das ist auch gut so, weil es darf einfach bei Jesus sein. Und es sitzen ja noch mehr Leute an dem Tisch. Nicht nur die Arbeitskollegen, nicht nur Levi und Jesus, sondern da sitzen auch diese Jünger. Und ich habe am vorher erzählt, dass das so am Anfang vom Lukas-Evangelium steht. Das heißt, die haben jetzt hier noch nicht einen riesen Weg mit Jesus gegangen, sondern sie sind eigentlich auch noch ganz neu. Und für sie war das sicherlich auch eine ganz kuriose Situation, weil man hat ja ihnen ihr Leben lang gepredigt und vorgelebt, nichts mit den Sünder zu tun haben zu sollen. Zu tun haben sollen? Egal. Es war ja nicht möglich, über diesen Balken eigentlich rüberzugehen. Sie mussten eigene Vorurteile überwinden, ja? Die mussten auch ihr inneres Herz für eine neue Lebensart öffnen. Und ich glaube, dass es total spannend war, mit Jesus unterwegs zu sein und jeden Tag neue Herausforderungen zu erleben. Weil Jesus war eben anders. Er ging auf die Leute direkt zu. Er hat in ihr Herz reingesprochen und hat nicht gefragt, ja, bist du vielleicht auch Jude? Tust du dich auch schön nach den Reinheitsgebote verhalten? Das hat er nicht gefragt. Und ich will euch ein bisschen herausfordern zu sagen, wenn wir das in unsere Situation übertragen, ist es manchmal in unserem Leben auch so, dass wir sehr, sehr, sehr gerne mit Gleichgesinnte unterwegs sind, ja? Die gleich denken, die Menschen, die gleich handeln, die gleich erzogen wurden, die vielleicht auch im gleichen Glauben stehen, mit Menschen mit gleichen Wertvorstellungen. Mit denen sind wir wirklich gern unterwegs. Und da sind wir irgendwie auf der gleichen Ebene mit den Jüngern, die es vorher auch so erlebt haben. Und es ist schwierig, manchmal neue Wege zu gehen. Und manchmal bin ich selber gefangen in meine eigenen religiösen Regeln, in Sprüche und vergesse ganz oft dabei eigentlich Jesus. Ich will das am besten in so einer Komfortzone haben und Leute um mich haben, die ähnlich sind, die vielleicht sogar der gleiche Beruf haben, weil da hat man immer irgendwas zu reden. Zumindest bei uns Erzieherinnen ist das so. Menschen, die vielleicht auch handwerklich unterwegs sind oder was auch immer. Und schaffst du es, Menschen, die dir gegen den Strich gehen, in dein Haus einzuladen? Das ist echt wahnsinnig schwierig. Selber Vorurteile über den Tisch zu werfen und mit diesen Augen von Jesus zu schauen und zu sagen, hey, ich liebe dich, auch wenn du anders bist. Ich glaube, das ist einfach so in unserem Leben so eine richtige Herausforderung und Gefahr, dass man es nicht tut, dass es super bequem ist, den normalen Weg zu gehen, aber das ist eigentlich vielleicht gar nicht der Weg, den Jesus für uns gedacht hat. Und das hat sicherlich die Jünger an ihre Grenzen gebracht. Und das finde ich toll. Ich finde es gut, dass man nicht immer dieses, ja, die Jünger waren die Perfekten, sondern man darf auch vielleicht mal ein bisschen anders auf sie schauen. So, und diese Jünger, die sind sitzen geblieben, die sind dabei geblieben. Und das ist für mich auch ein Vorbild. Ich darf nicht nur Levi als Vorbild nehmen, sondern auch die Jünger, die sind dabei geblieben. Und was mir auch gefällt in diesem zweiten Teil, ist, dass es für Jesus auch eine Mega-Chance war. Weil Jesus war ja eigentlich auch nur bei den Juden unterwegs. Und durch diese Einladung von der Begeisterung von diesem Levi ist Jesus quasi in ein Haus gekommen, das vorher verschlossen war, ja? Es wäre vorher gar nicht möglich gewesen, da zu sein. Und auf einmal lädt Levi ein, bringt die Leute, die nichts von ihm wissen, beziehungsweise nichts vom Glauben und von Gott wissen, bringt sie rein oder bringt ihn rein. Und Levis Nachfolge sorgt somit, dass Menschen Jesus kennenlernen, die niemals die Möglichkeit hatten. Und Levi missioniert aus der inneren Begeisterung raus. Und es steckt einfach so an, das ist einfach so eine positive Aufmerksamkeit. Und wieder ist Levi dadurch ein Vorbild für uns, oder darf das sein. Jetzt gibt es aber in diesem Text noch andere. Also ich kann mir das vorstellen, so ein Haus, schöne Haustür, was auch immer, wie man sich das vorstellen mag. Und da gab es so Fenster, ja. Vielleicht haben die auch die Tür offen, keine Ahnung, wer war da schon mal? Irgendjemand war bestimmt schon mal in Israel, wie das da so abläuft. Haben die Tür offen beim Essen oder nicht? Wahrscheinlich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es da diese Pharisäer. Und da steht, sie murrten und sprachen zu seinen Jüngern, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Nochmal, sie murrten und sprachen zu seinen Jüngern, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Also das heißt, die müssen da irgendwie in das Fenster reingeglotzt haben oder das mitbekommen haben, dass Jesus da drin ist und waren eifersüchtig. Und konnten es überhaupt nicht verstehen, weil das Verhalten ging ja nicht. Als Hintergrund Pharisäer, man muss sich vorstellen, dass sie diejenigen waren, die einzigste Schriften hatten, die zur Verfügung standen, das Alte Testament. Und sie hatten das Vorrecht, daraus zu lesen. Also im allgemeinen Volk war es gar nicht möglich. Also sie hatten ja keine Bibel. Und somit hatten sie auch alle Regeln und Vorrechte und wussten ganz genau Bescheid, was geht und was nicht geht, was erlaubt war und was eben nicht. Und über die Jahrhunderte haben sich sogar die Regeln noch verstärkt und ergänzt und das Leben quasi zunehmend reguliert und eingeschränkt. Und jetzt kommt dieser Jesus daher mit seiner Jünger und macht auf einmal alles anders. Ist ein bisschen schwierig, dieses alles anders machen. Darf der das überhaupt? Geht ja gar nicht. Nimmt ja auch unsere Macht weg. Und manchmal, behaupte ich, sind wir genauso wie diese Pharisäer. Jeder von uns ist so unterwegs. Wenn Menschen andere Wege gehen oder Bewegungen entstehen, die es davor nicht gegeben hat, wo man einfach nicht gekannt hat, was denkst du dann darüber? Gehst du da gleich mit oder bist du zuerst mal ganz skeptisch unterwegs? Setzt mir auch nicht manchmal die Regeln, die in unserem Kopf sind, über die Liebe von Gott? Also ich würde behaupten, dass es schon oft der Fall ist. Und diese Pharisäer zeigte zu absolutes Unverständnis. Sowas gab es ja noch nie. Bisher war doch diese Absonderung von diesem sündigen Verhalten das absolut Maßgebende. Das, an was ich mich halten muss, damit ich zu Gott irgendwann komme. Aber das Jesu-Verhalten war absolut revolutionär. Und es war auch überhaupt nicht zu tolerieren. Und deswegen haben sie gemurrt, dagegen geschlagen. Und sie fragen auch fordernd und provozierend. Und sie wollten dieses Verhalten einfach maßregeln. Ich bringe euch jetzt mal ein kurzes Beispiel von mir. Ich habe auch solche Vorstellungen in meinem Kopf. Es gibt Mengen davon. Und eine davon war, dass ich in diesem Raum jahrelang saß und für mich klar war, also da vorne auf dieser Kanzel, da steht für mich definitiv ein Mann. Ja? Also da haben Frauen nichts zu suchen. So, das war so in meinem Leben, klar wie Kloßbrühe. Ich meine, ihr seid wahrscheinlich revolutionär dagegen, weiß ich nicht. Aber es war in meinem Herz so einfach ganz klar, und so festgeschrieben, dass ich keine Frau davon will. So. Ist jetzt ziemlich blöd, weil jetzt ich da vorne stehe. Und das Schöne ist, dass ich erkannt habe, dass Jesus' Weg einfach ein anderer Weg ist. Und es gibt ja Leute in diesem Raum, die mich motiviert haben, das zu tun. Bin ich euch jetzt echt auch dankbar dafür, weil von mir allein hätte ich es wahrscheinlich nicht getan. Aber ich durfte über diese Regel wegspringen, ja, und sagen, hey, wenn Jesus was von dir will und du begeistert davon bist, warum tust du es nicht? Ob du jetzt eine Frau oder ein Mann bist oder was auch immer, darum geht es jetzt nicht. Und so möchte ich euch auch einladen, dass über die Regeln, die in eurem Herzen festgeschrieben sind und so ganz fest verankert sind, dass ihr die aufbrechen lasst und mal diese Augen von Jesus seht und euch davon begeistern lasst. Und das tun wir jetzt, werden wir zusammen nochmal ein Lied singen. Im letzten Teil des Textes lesen wir: Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Interessant an dem Text finde ich, dass die Jünger sich eigentlich überhaupt nicht äußern. Also die sind quasi nur da. Es erfolgt keine Reaktion und vielleicht sind sie auch total überfordert mit der ganzen Situation. Ängstlich oder sie verlassen sich einfach auf ihren Herrn Jesus. Wäre auch eine Möglichkeit. Und ich meine, das wäre ja generell der beste Weg, wenn wir das in jeder Situation tun würden. Und insofern sind auch die Jünger hier nochmal ein Vorbild für uns, einfach zu hocken und nichts zu machen. Und was macht Jesus? Was macht denn eigentlich Jesus? Er antwortet ganz direkt. Er kämpft und steht für die ein, für die er gekommen ist. Er verurteilt niemand, sondern er schildert ganz klar seine Position. Er will auch gar nicht die belehren, die eh schon ganz viel vom Reich Gottes wissen und vielleicht auch dennoch gar nicht hören wollen oder auch können. Jesus zeigt mit dieser Aussage ganz klar auf, für welches Reich er steht und welche Menschen ihm am Herzen liegen. Für wen er auf die Welt gekommen ist. Jesus bringt ein anderes Reich Gottes auf diese Welt, nicht dieses Regelwerk. Er will eigentlich davon weg. Aus Sicht von den Pharisäern war es ja gar nicht möglich, überhaupt zu Gott zu kommen. Ging gar nicht. Ihr seht ja, Balken, nicht erlaubt. Und Menschen, die direkt bewusst in Sünde leben, die hatten auch gar keine Chance, jemals da dazuzukommen. Und das ist ja auch der Grund, warum sich die Pharisäer distanziert haben von den Leuten. Denn sie wollten ja zu Gott kommen. Zumindest gehe ich davon aus. Also, so wie wir es lesen. Aber deshalb braucht es Jesus Christus. Gott nimmt seinen Sohn, um die Möglichkeit zu schaffen. Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Dieses völlig andere Reich Gottes mit anderen Werten, mit Achtsamkeit, mit Verständnis, einem liebenden Gott als Vater. Die Sündenvergebung. Jesus sagt, ich bin gekommen. Das heißt, Jesus sagt nicht, ich bin geboren, sondern ich bin gekommen von Gott, vom Himmel. Ich bin ohne Sünde geboren und ich bin nicht als Prediger gewählt oder von Menschen berufen. so wie der Stand damals war, dass man berufen wurde oder dass man in die Familie reingeboren wurde als Pharisäer und es dann eben als Schriftgelehrter weiter die Kinder vererbt hat. Ist er nicht. Er ist gekommen mit dem Ziel, Gott und die Menschen zu verbinden. Diese Brücke zu schaffen zwischen den Geboten und der Reinheit Gottes und dem sündigen Verhalten. Er ist zu dir gekommen, in deine Situation rein, um das zusammenzuführen. Und da erlebe ich ganz viel Freiheit drin. Dass wir alle sündiges Verhalten in uns tragen, dass wir niemals erreichen, die Reinheit von Gottes zu erlangen. Aber Jesus ist gekommen, um uns zu verbinden mit Gott. Und die Sünder zur Buße zu rufen. Was heißt Buße? Ich habe es gegoogelt, weil ich gedacht habe, bevor ich jetzt hier was Falsches erzähle, erzähle ich euch, was ich gefunden habe. Das hebräische Wort für Buße bedeutet übersetzt eigentlich Umkehr. Gemeint ist eine die ganze Existenz umfassende Umkehr des Sünders wieder hin zu Gott. Also ich mache einmal die Rolle vorwärts und verändere mein Verhalten. Ich will zu diesem Gott zurückkehren und ich nehme Jesus dafür. Und jetzt können wir die andere Folie mal schon anwerfen. Und das ist doch das, was Jesus uns sagen will. Diese ganze Predigt zusammengefasst. Er zeigt uns einen Weg auf, wie wir zu Gott finden können. Er sieht dich mit seinen Augen und spricht in dein Herz, ich liebe dich. Er ruft dich und spricht, folge mir nach. Er lädt dich ein und zwingt dich nicht. Er kommt in dein Haus und isst mit dir und deinen Freunden. Jesus ist für dich in deine Situation gekommen. Jesus will deine Sünden heilen, damit du Buße tun kannst. Jesus macht den Weg frei zu Gott, deinem Vater, welcher dich geschaffen hat und dich liebt. Und dazu lade ich euch ein, dass ihr dieses Leben beginnt. Amen.